Das griechische Wort Parousia kann mit Ankunft, mit Gegenwart oder auch mit Wiederkunft, obwohl das nicht ganz richtig ist, wiedergegeben werden. Das griechische Wort Parousia kann also verschieden übersetzt werden, könnte eventuell auch mit Begegnung übersetzt werden, aber hauptsächlich Ankunft oder Gegenwart. Obwohl es nicht dasselbe Wort ist, das Jesus in Kapitel 23, Vers 39 gebrauchte, so dürfte der Gedanke von Ende 24, Vers 3, was ist das Zeichen deiner Ankunft, doch ein Echo des Wortes Jesu Ende Kapitel 23 sein. Wenn wir also fragen, was veranlasst sie, von einem Kommen zu sprechen, dann könnte es die Aussage Jesu, dass es wahrscheinlich Ende seiner Tadelrede sein, bevor er den Tempel verließ. Auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Sie denken also an ein Kommen, das sie sich nicht genau vorstellen können, aber er hat es eben gesagt. Und jetzt wollen sie wissen, was wäre jetzt das Zeichen von einem solchen Kommen? Das ist die zweite Frage. Die erste, wann wird der Tempel zerstört? Die zweite, wann würdest du kommen, beziehungsweise wie könnte man das wissen? Womöglich denken die Jünger aber nicht an ein Wiederkommen, wie wir es tun. Sie haben ja noch nicht diesen Blick, diese Perspektive, sondern sie dürften denken an einen weiteren Schritt in der Erfüllung alttestamentlicher Messias-Verheißung. Der Messias ist gekommen, und wenn die große Wende der Geschichte eintritt, wo der Messias dann seine Herrschaft antreten wird, dann, so könnten sie denken, kommt er, in Anführungsstrichen, kommt ihr Herr auf die politische Bühne. Er besiegt seine Feinde, die Feinde Israels, und richtet das angesagte Friedensreich auf. Und das könnte bald geschehen, so dürften sie denken. Und natürlich würden sie dann mit ihm kommen, in Anführungsstrichen. Sie sind auch da, aber sie würden dann in die Geschichte, auf die Bühne der israelitischen Geschichte kommen. Man vergleiche auch die Frage derselben Männer einige Wochen später, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Wann wirst du dieses Reich aufrichten? Wird das jetzt geschehen? Sie denken also daran, dass das demnächst geschehen könnte. Aber sie wissen nicht, wie das im Einzelnen aussehen soll. So viel zum Anlass der Ölbergrede. Die Tadelrede Jesu in Kapitel 23 veranlasst die Jünger, einige Fragen zu stellen, und diese Fragen sind der Anlass für die Ölbergrede. Fünftens. Die Stellung dieser Kapitel innerhalb der Evangelien. Wie verhält sich der Text des Matthäus 24 und 25? Wie verhält sich dieser Text zu den Paralleltexten in den anderen Evangelien? Zuerst die Frage, welches sind denn diese Paralleltexte? Es hat solche. Wo sind sie? Markus hat ein Parallelkapitel in Markus 13. Markus 13 läuft sehr stark parallel zu Matthäus 24 und 25. Bei Lukas haben wir Paralleltexte in zwei Kapiteln. Man kann sie sich notieren. Kapitel 17, Verse 20 bis 37. Da ist ein längerer Text in Lukas 17, in den Versen 20 bis 37. Dann haben wir wieder einen Paralleltext bei Lukas in Kapitel 21. Dort sind es die Verse 5 bis 36, Lukas 21, Verse 5 bis 36. Bei Johannes liegt kein Paralleltext vor. Also nur bei Matthäus und Lukas, bei Lukas gleich zweimal. Nun die Frage, in welchem Maße haben die Markus- und Lukas-Texte Ähnlichkeit mit dem Matthäus-Text? Nehmen wir einmal den Markus-Text. Man kann ihn aufschlagen. Markus, Kapitel 13. Der Ort der Rede ist derselbe. Als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, siehe. Und dann Vers 3, als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders. Also, der Ort ist derselbe. Der Anlass ist ebenfalls derselbe. Jünger stellen ihm die Frage. Markus nennt sie sogar. Es sind vier Jünger, die speziell zu Jesus kommen mit dieser Frage, beziehungsweise diesen Fragen. Sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann dieses alles vollendet werden soll? Da sieht man schon die Einheit aller drei Gedanken, der Zerstörung des Tempels, der Wiederkunft des Herrn und des Endes der Weltzeit. Für die Jünger scheint das also ein Guss zu sein, ein organischer Ereignisgang. Was den Abschnitt über die Verfolgung betrifft, Matthäus hat ja über Verfolgung gesprochen am Anfang seines Textes, besonders wohl in den Versen 6 bis 8, auch fernerhin. Was diese Verfolgung betrifft, so hat Markus in seinen Versen 9 bis 13 einige Details, die bei Matthäus fehlen, besonders bei Matthäus 8 bis 13, Verse 8 bis 13. In Markus heißt es, das ist der Wehenanfang. Das entspricht Matthäus 24, Vers 8. Ihr aber seht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Das fehlt bei Matthäus. Und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, meinetwegen, ihnen zum Zeugnis. Und unter allen Völkern muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Wenn sie euch aber hinführen und überliefern werden, so sorgt nicht zum Voraus, was ihr reden sollt, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Das fehlt bei Matthäus. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern. Das hat Matthäus. Und der Vater, das heißt Ähnliches, der Vater, das Kind und Kinder werden sich wieder die Eltern erheben und werden sie zum Tode bringen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, meines Namens wegen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das entspricht genau auch Vers 13, demselben Vers bei Matthäus 24. Also wir haben einiges, das dasselbe ist, einiges wird hinzugefügt. Allerdings bei Matthäus haben wir dann wieder einiges, das bei Markus fehlt, das ist klar. Aber was bei Matthäus fehlt in Kapitel 24 und Markus hier in Kapitel 13 hat, in der Ölbergrede, das hatte Jesus bereits bei einer früheren Gelegenheit vorausgesagt. Wenn Sie bei Matthäus Kapitel 10 aufschlagen, die Verse 17 bis 22, dann finden Sie solche Gedanken dort. Das heißt also, dass Jesus zweimal so etwas gesagt hat. Jesus hat zweimal über diese Dinge gesprochen. Der Anlass in Matthäus 10 ist natürlich ein anderer. Da werden die 12 ausgesandt vor Jesus her, um in die Dörfer und Städte zu gehen, wo Jesus noch hinkommen will. Und sie sollen ihm den Weg vorbereiten. Sie sollen dort vom Königreich Jesu sprechen, von seiner Herrschaft. Aber bei dieser Gelegenheit spricht er Dinge aus, die auch für ihren zukünftigen Dienst Geltung haben. Er eröffnet ihnen schon, was auch der spätere Dienst sein wird, aber das wissen sie jetzt noch nicht. Also, das sind Gedanken, die dann auch in der Ölbergrede wieder vorkommen. Denn in der Ölbergrede haben wir wirklich dann Prophetie für die spätere Zeit, wann Jesus weg sein wird. Und die Jünger haben dann Orientierung. Wir merken also, Jesus hat sich wiederholt. An mehreren Stellen hat er Ähnliches oder sogar dasselbe gesagt. Matthäus wiederholt nicht, was er in Kapitel 10 schon gesagt hat, beziehungsweise Jesus hat erzählen lassen. Markus aber hat kein solches Kapitel oder keine solchen Stellen wohl. Und dann erwähnt er, was Jesus in der Ölbergrede gesagt hat. Die Apostel berichten also etwas verschieden, aber nicht widersprüchig, sondern die Texte ergänzen einander. Wir haben etwas Ähnliches bei Lukas in Lukas 17. Dort ist der Ort ein anderer Ort. Es ist nicht die Ölbergrede. Wir sind nicht in Jerusalem auf dem Ölberg, sondern wir sind in Peröa, jenseits des Jordans, in der Gegend östlich vom Jordan. Der Zeitpunkt ist ebenfalls ein anderer. Er liegt früher, denn der Zeitpunkt der Ölbergrede. Die Ölbergrede fand statt nur wenige Tage vor dem Tode Jesu. Aber die Rede in Peröa, in Lukas 17, die findet früher statt. Wenn Sie aufschlagen, Lukas 17, Vers 20, dann können wir das dort feststellen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Königreich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Königreich Gottes kommt nicht mit Aufsehen oder sichtbar. Man wird nicht sagen, siehe hier und so weiter. Der Anlass ist also ein anderer. Die Pharisäer kommen mit einer Frage zu ihm und er geht auf diese Frage der Pharisäer ein, während die Ölbergrede eine Reaktion auf die Frage seiner eigenen Jünger war. Das ist also ein anderer Anlass. Der Inhalt dieser Rede in Peröa in Lukas 17 enthält zum Teil Ähnliches wie die Ölbergrede. Teile dieser Rede hat Jesus ebenfalls in der Ölbergrede wiederholt. Davon berichtet Matthäus. Matthäus hat also etwas in der Ölbergrede, was Lukas in Lukas 17 hat. Das heißt nicht, dass sie sich geirrt haben. Das heißt nur, dass Jesus sich wiederholt hat, wie das bei Markus klar wurde. Jetzt Lukas 21. Lukas 21, Vers 5. Als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, Jesus, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerstört wurde. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Merken Sie, wann es geschehen soll. Hier merken Sie die Einheit dieser Fragen. Es ist für die Jünger eigentlich nur eine Frage. Sie denken, der Tempel wird zerstört, wenn Jesus sein Königreich aufrichtet, wenn er kommt. Und das wird dann gleichsam das Ende dieser Weltzeit sein. Bei Lukas in Kapitel 21 sind Ort und Anlass wie Ort und Anlass in Matthäus 24. Zum Inhalt. Anders als im Matthäusbericht schreibt Lukas, wie Jesus auf die erste Frage, die die Zerstörung des Tempels betrifft, eingeht. Die erste Frage, die die Jünger stellen, wann wird der Tempel zerstört? Diese Frage ist eine, auf die Jesus im Lukasbericht eingeht. Also die Ölbergrede als solche enthielt die Antwort auf diese Frage. Nur Matthäus liest diesen Teil aus. Das ist wichtig, sehr wichtig in Bezug auf eine Theologie über Israel und besonders über die Zukunft Israels. Und hier tangieren wir, das heißt berühren wir das andere Thema, das ich nicht als solches besprochen habe, nämlich die Zukunft Israels. Beachten wir die Parallele zu Matthäus 24, Verse 15 bis 22. Wenn Sie mit zwei Fingern operieren können und hin und her blättern können, also mit dem einen Finger bei Matthäus 24 sind, mit dem anderen Finger bei Lukas 21. Wenn Sie es versuchen, will ich Ihnen einiges zeigen hier. Die Parallele oder auch, jetzt können Sie einen dritten gebrauchen, Lukas 17, Entschuldigung. Wir müssen die drei Kapitel zusammennehmen. Die Parallele zu Matthäus 24, den Versen 15 bis 22. Was steht da? Da ist vom Gräuel der Verwüstung die Rede und von der anschließenden Flucht. Ja? Und diese Tage werden kurz gehalten werden. Das ist in summarisch jetzt der Inhalt von Matthäus 24, Verse 15 bis 22. Wo liegt bei Lukas die Parallele dazu? Nicht in Kapitel 21, sondern in Kapitel 17. Und dort in nur einem Vers, Vers 13. Lukas 17, Vers 31. Lukas 17, Vers 31. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und sein Gerät im Hause hat, der steige nicht hinab, dasselbe zu holen. Desgleichen, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Also das ist die Parallele zu Matthäus 24, 15 und ferner und weiter. Aber eine Parallele zu Matthäus 24 ab Vers 15 hat es in Kapitel 21 nicht. Obwohl Lukas berichtet, dass Jesus sowohl auf dem Ölberg als in Peröa über die letzte Zeit sprach, so verquickt er nicht, wie viele Bibelleser es seitdem getan haben, die Fluchtnotwendigkeit aus dem endzeitlichen Jerusalem mit dem Verlassen Jerusalems im jüdischen Krieg. Lukas 21. Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, alsdann erkennt, dass die ihre Verwüstung nahe ist, alsdann fliehe, während Judäa ist, auf die Berge. Wenn man oberflächlich liest, dann denkt man, aha, das ist ja genau, was Jesus in Kapitel 4, in Matthäus 24, Vers 15 und 16, ja, Vers 16 sagt. Während Judäa ist, der fliehe. Nur, Lukas verquickt nicht die zwei Fluchtereignisse. Zweimal sollen Gläubige fliehen. Einmal im jüdischen Krieg, 67 etwa bis 70 nach Christus, und dann in der Endzeit. Die Parallele zu Matthäus 24, 15 bis 22 befindet sich nicht in Lukas 21, sondern Lukas 17, Vers 31. Obwohl Lukas berichtet, dass Jesus sowohl auf dem Ölberg als in Peröa über die letzte Zeit sprach, so verquickt er nicht, wie viele Bibelleser es seitdem getan haben, die Fluchtnotwendigkeit aus dem endzeitlichen Jerusalem mit dem Verlassen Jerusalems im jüdischen Krieg. Was ist denn der Unterschied? Lukas 21, Vers 20 heißt es, wenn ihr Jerusalem von Armeen umzingelt seht, so drückt sich Lukas aus. Wenn ihr Jerusalem von Armeen, von Heeren umzingelt seht, dann ist Flucht angesagt. Aber diese Flucht, von der Lukas berichtet, und voraussagt, Jesus prophezeit sie, diese Flucht ist keine so plötzliche wie die andere Flucht, die spätere, von der Matthäus in Kapitel 24 ab Vers 15 spricht und Lukas dann in Kapitel 17 Vers 31. Die Umlagerung Jerusalems im jüdischen Krieg war eine langwierige Umlagerung. Bereits 68 nach Christus war eine Gruppe von Christen von Jerusalem nach Pella im Norden übersiedelt. Die waren schon vorher geflohen. Sie haben die Worte Jesu ernst genommen. Sie sind also vorher schon raus, bevor es wirklich kritisch wurde. Und während der Belagerung war es noch lange Zeit möglich, ein- und auszugehen. Es gab auch keinen plötzlichen Gräuel im jüdischen Krieg, der aufgerichtet wurde. Und als das Opfern im Tempel aufhören musste, wenn man das annehmen wollte als Gräuel, dann war es aber zum Fliehen zu spät. Dieses Vergessen, die Ausleger, die in Matthäus 24 ab Vers 15 die Ereignisse um 70 nach Christus beschrieben haben wollen. Gehe ich langsam genug? Kommen Sie mit? Das Problem ist dieses, dass man meint, Matthäus 24 ab Vers 15 würde eine Prophetie über den Fall Jerusalems sein. Das ist das Problem. Und es gäbe nur eine solche Situation, die wäre bereits hinter uns. Wissen Sie, was das mit sich bringt? Das bringt mit sich eine Erledigung, einen großen Teil der Prophetie über Israel. Denn wenn diese Aussagen bereits hinter uns liegen, dann ist wenig mehr im Wege, wenn überhaupt etwas, dass die Bahn frei wird, um die Gemeinde, das Erbe Israels anzutreten. Und so haben sie die Möglichkeit, Israel abzusetzen und zu sagen, Israel ist verworfen, die Gemeinde tritt jetzt das Erbe Israel an, die Verheißung und so weiter. Und jetzt ist die Gemeinde das neue Israel. Sehen Sie die Wichtigkeit der Frage, wovon spricht Matthäus in Kapitel 24, Vers 15 und ferner? Wovon spricht er da? Wir haben den Vorteil, dass wir gute Beschreibungen haben, eine gute Beschreibung über den jüdischen Krieg. Man wusste das lange Zeit nicht. Das hat man uns erzählt, als wir auf Masada waren. Man fragte sich, wie genau war Josephus eigentlich gewesen? Und als die Ausgrabungen auf Masada vorangingen, dann hat man verglichen, die Beschreibung von Josephus. Josephus war ein Jude, der überging von den jüdischen Truppen im jüdischen Krieg über zu den Römern und wurde dort Schriftsteller und hat die Ereignisse seines eigenen Volkes dort festgehalten. Und er hat genaue Beschreibungen gemacht. Nur wussten die Juden, die heutigen Israelis, das nicht. Sie wussten nicht, wie zuverlässig Josephus war in seiner Berichterstattung. Aber als sie merkten, als sie Ausgrabungen machten auf Masada, dass Josephus das, was sie jetzt ausgruben, genau beschrieben hatten, dann war das der Anlass dazu, Josephus auch an anderen Stellen ernst zu nehmen. Dann merken sie, hier haben wir zuverlässige Berichterstattung. Josephus ist also ein verhältnismäßig, vielleicht nicht kein Historiker ist genau in allem, aber Josephus ist ziemlich oder sehr, sehr verlässlich eigentlich. Und wir sind jetzt im Vorteil und wir können jetzt mit diesen Texten vergleichen. Und wir können uns fragen, was geschah denn eigentlich und was hat Jesus prophezeit? Und dann merken wir, müssen wir einen Unterschied machen. Es gibt zwei Zeiten der Bedrängnis Jerusalems. Jerusalems wird zweimal bedrängt, wenigstens zweimal. Zweimal prophezeit Jesus die Bedrängung Jerusalems. Das erste Mal bezieht sich auf 70 nach Christus, beziehungsweise auf die Jahre vorher. Und das zweite bezieht sich auf eine zweite Bedrängnis. Denn Israel ist genauso hartnäckig wie wir, genauso langsam zum Lernen wie wir. Und es hat immer noch nicht ganz die Lektion gelernt, Sie muss sie noch einmal, die Prüfung noch einmal durchmachen. Und bevor Jesus kommt, kommt diese Prüfung über Jerusalem, aber dann kommt auch die Bekehrung Israels. Also, der Unterschied ist der, dass es im jüdischen Krieg keinen solchen plötzlichen Gräuel gab, der wiederum zu einer momentan plötzlichen Flucht veranlasste. Denn was Jesus dort beschreibt, ist eine ganz plötzliche Flucht. Sobald du es hörst, geh nicht zurück ins Haus. Du bist auf dem Dach deines eigenen Hauses. Geh nicht in das Haus, so plötzlich. So etwas gab es gar nicht im jüdischen Krieg. Was sollte auch der Gräuel sein? Ja, man sagt dann die heidnischen Figuren auf den Fahnen, aber die waren ja schon längst in Jerusalem gewesen, waren dann eine Zeit lang verboten. Aber es gibt keinen solchen Gräuel in dieser Zeit. Also müssen wir vorsichtig sein. Und als das Opfern, wie gesagt, aufhören musste, dann war es zum Fliehen wirklich zu spät. Aber vor dem gab es die Möglichkeit zu fliehen. Nicht plötzlich, sondern allmählich, nach und nach. Die Schilderung des Matthäus in Kapitel 24 und von Lukas in Kapitel 17, Vers 31 ist eine solche, die sich nicht decken lässt mit der Schilderung über 70 nach Christus. Der Gräuel ist eindeutig und plötzlich. Und die Flucht, nachdem man vom Gräuel Kenntnis bekommen hat, hat eine momentane zu sein. Warum ist dieser Unterschied so wichtig? Ich habe es schon angedeutet. Die Verquickung der zwei Ereignisse liegt besonders im Interesse derer, die Israel keine Zukunft in der Schrift einräumen wollen. Ich sage nicht, dass jeder, der es verquickt, Israel gleichsam enterbt. Ich sage nur, sie liegt im Interesse derer, die nicht eine Zukunft Israels anerkennen wollen. Und der Weg wird dann frei für eine Enterbung Israels. Für solche ist im Jahre 70 nach Christus ein Schlussstrich gezogen worden. Und die Gemeinde kann dann das neue Israel werden. Wenn wir aber der Überzeugung sind, dass Gott mit dem alten Volk Israel noch etwas vorhat, dann sollte es uns nicht schwer fallen, in Matthäus 24 und den Paralleltexten, wie zum Beispiel Sacharja 12 bis 14, Weissagungen über das endliche Ergehen dieses Volkes zu erkennen. Sacharja spricht nämlich auch von einer Zerstörung Jerusalems, und zwar in Verbindung mit dem Erscheinen des Messias. Sacharja 12 bis 14 gehen also parallel mit Matthäus 24 ab Vers 15. Wenn wir Matthäus 24 auf den jüdischen Krieg beziehen, was wollen wir denn mit Sacharja machen? Ja, im übertragenen Sinne nehmen. Ja, es fällt mir allerdings schwer. Ja. Wenn Jesus gerade in der Ölbergrede uns lehrt, auf weltliche Ereignisse zu achten, und das tut er, seht auf die Dinge, die geschehen, und dann denkt daran, ich komme. Ja. Lasst diese Ereignisse Fingerzeige sein auf mein Kommen. Wenn Jesus gerade in der Ölbergrede uns lehrt, auf geschichtliche Ereignisse zu achten, dann ist doch nicht bedeutungslos, was in unserem Jahrhundert gerade im Mittleren Osten geschehen ist. Dort haben wir sehr viel, das uns veranlasst zu fragen, wie lange ist es noch, bis Jesus kommt? Es scheint wirklich näher zu kommen. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber wir merken, dass gewisse Prophezeiungen sich doch wirklich wortwörtlich erfüllen. Und Matthäus 23, Ende, noch einmal, ist doch zu deutlich. Auf keinen Fall werdet ihr mich hinfortsehen, bis ihr sagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieses Volk, das ihn ablehnt, das ihn kreuzigt, dieses Volk wird das sagen. Nicht ein anderes Volk im übertragenen Sinne, ja. Dieses Volk wird sagen, ihr werdet sagen, also dieses Volk, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. So viel zu einer Einführung in die Ölbergrede. Jetzt will ich noch einige Verse hier und da besprechen, die vielleicht problematisch sein könnten, beziehungsweise anhand von welchen ich auf einiges aufmerksam machen möchte. Es wird jetzt keine Auslegung sein, sondern einige vielleicht etwas schwierigere Stellen sollen besprochen werden. Zuerst, wir fangen von Anfang an, Matthäus 24, Vers 4. Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Seht, dass nicht jemand euch irreführe. Man sollte ab und zu stehen bleiben und nachsinnen, wenn man liest. Interessant ist, was man nicht alles merkt, wenn man den Text schon einmal gelesen hatte. Wenn man jetzt die Ölbergrede bis zu Ende gelesen hat und noch einmal liest, dann weiß man, was dort steht. Und dann merkt man, wie Jesus diese Rede beginnt. Seht, dass nicht jemand euch irreführe. Also, in dieser ganzen Rede ist das sein Anliegen. Es ist sein Anliegen, dass niemand sich verirrt. Was heißt verirren? Das heißt doch, dass man von ihm, Jesus, weggeht. Jesus will uns bei sich haben. Er will nicht, dass wir verirren, dass wir uns verirren. Wenn wir bei ihm sind, dann sind wir im Lichte, dann sind wir auf dem rechten Wege, dann sind wir bei der Wahrheit. Jesus möchte uns bei sich haben. Er will nicht, dass wir ihm verloren gehen. Seht zu, passt auf, bleibt bei mir. Seht das zu, dass niemand euch irreführe. Denn, Vers 5, viele werden kommen. Er prophezeit eine Vielzahl von Irreführern. Nun sind wir Menschen so angelegt, nicht wahr, dass das viele uns beeindruckt. Und wenn es viele sind, je mehr es sind, je wahrscheinlicher ist es, dass es richtig ist, ja? So denken wir normal. Und normalerweise sollte es auch so sein. Nur haben wir das erstaunliche, vielleicht auch nicht so erstaunliche Phänomen, dass die meisten Menschen im Dunkeln sind. Und das fällt uns schwer, das zu glauben. Immer wieder, wenn man von der Wahrheit des Evangeliums spricht, hört man, ja, aber so viele Leute könnten doch nicht falsch liegen, ja? Doch, so viele Leute könnten falsch liegen. Ja. Die meisten Menschen könnten auf der Seite der Unwahrheit liegen. Das ist möglich. Jesus sagt, viele werden kommen. Und zwar mit seinem Namen. Manchmal übersetzt man in seinem Namen oder in meinem Namen, was nicht ganz falsch wäre. Nur in diesem Zusammenhang ist es wohl unwahrscheinlich. Denn es geht hier nicht nur darum, dass man sich mit der Person von Jesus verbindet, sondern dass man ähnliche Ansprüche macht. Es gab jüdische Messias-Beanspruchende, auch in jüngster Vergangenheit hat es ja einen gegeben, der vor einiger Zeit gestorben ist. Der hatte nichts mit Jesus am Hut. Der wollte nichts von Jesus wissen, machte doch aber Messias-Ansprüche. Ja. Das heißt, wenn man den Namen Christus jetzt etwas verallgemeinert, wir denken an nur eine Person, Jesus, wenn wir Christus hören. Aber das Wort Christus heißt einfach Gesalbter oder Messias. Und es gibt nun viele, die behaupten, Messias oder der Messias zu sein. Dann könnten wir so übersetzen. Viele werden mit meinem Namen, das heißt mit meiner Bezeichnung Messias kommen und sagen, ich bin der Messias. Ja. Sie denken nicht an Jesus, sie denken nur an die Rolle, die Gott verheißen hat. Und werden viele irreführen. Einige allerdings kommen mit dem Namen nicht nur des Christus, sondern auch mit dem Namen des Jesus und behaupten, sie wären eine Neuauflage dieser Person. Wir müssen an beides denken. Vers 8. Dieses alles ist der Anfang der Wehen. Vers 8 ist der Anlass gewesen, zu denken, dass wir hier bereits in der großen Trübsal wären. Das müsste nicht der Fall sein. Wehen sind nicht nur jene Wehen, sondern immer wieder in der Geschichte gibt es Wehen. Und wenn wir den ganzen Text heranziehen, dann bekommen wir den Eindruck, dass Jesus hier an die Ereignisse denkt, die nach seinem Weggang eintreten werden. Und wieder Offenbarung 6 ist Paralleltext zu Matthäus 24. Und dort haben wir eine Beschreibung der ganzen Zeit zwischen der neutestamentlichen und der Wiederkunft Christi. Und die ganze Zeit ist gekennzeichnet von kriegerischen Auseinandersetzungen, Hungersnot, Seuchen und Erschütterungen. Die Reiter dort sind Parallelreiter. Zur gleichen Zeit geschehen diese Dinge oder zur ähnlichen Zeit. Das eine zieht das andere nach sich. Wir haben hier einige große Nöte, Krieg, Hungersnot, Seuche und Erschütterung. Erschütterung wird mit Erdbeben übersetzt, aber es ist mehr als Erdbeben. Es kann auch kosmische Erschütterung sein. Also, und alle diese sind hier in der Mehrzahl. Also die Erde scheint verlassen zu sein von Frieden und Wohlergehen. Das heißt nicht, dass überall immer diese Nöte sind. Aber die Geschichte als solche ist fast eine unabreißende Kette von solchen Ereignissen. Immer wieder hat es hier und dort solche Ereignisse, sodass die Welt als solche nie zur Ruhe kommt. Aber dieses alles ist der Anfang der Wehen. Es kommt noch mehr und es kommt schlimmer. Wehen ist ein interessantes Wort. Wehen sind nicht nur eine Beschreibung von Leiden, von Schmerzen. Wehen sind eine Prophetie. Hat eine Frau oder liegt eine Frau in Wehen, dann weiß man, was kommt. Eine Geburt. Liegt die Welt in Wehen und hat die Gemeinde Teil, haben wir Teil an solchen Schmerzen, dann dürfen wir wissen, Jesus ist dabei, eine neue Welt hervorzubringen. So spricht Jesus hier sowohl von Leid als von Hoffnung. Vers 12. Wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit. Man übersetzt manchmal Überhand nehmen. Aber das Wort bedeutet nicht ganz Überhand nehmen, sondern bedeutet einfach Vermehrung. Die Gesetzlosigkeit vermehrt sich. Die Gesellschaft ist nicht ohne Gesetz. Denn je mehr Gesetzlosigkeit, je härter wird die Obrigkeit Hand, sodass der Antichristus als Diktator herrscht. Und dann muss man gehorchen. Aber inzwischen vermehrt sich die Gesetzlosigkeit. Nicht Ungerechtigkeit, nicht Gottlosigkeit, sondern wörtlich Gesetzlosigkeit. Interessant ist die Verbindung von Gesetz und Liebe. Zwei Begriffe, die wir manchmal in Gegensatz zueinander stellen. Jesus aber behauptet, wo das Gesetz missachtet wird, da geht die Liebe abhanden. Da verliert sich die Liebe. In der Tat, wo Gesetzlosigkeit ist, da denkt doch jeder an sich. Es ist gefährlich. Und schon der, der gesetzlos wird, denkt, tut es ja, um seine eigene Freiheit auszuleben. Er ist lieblos. Er denkt nicht an den anderen. Gesetzlichkeit ist eine Form, eine Struktur, die die Liebe fördert. In einer Zeit des geordneten gesellschaftlichen Lebens kann die Barmherzigkeit, die Rücksicht aufeinander, die Formen der Liebe sind, können diese gedeihen. Das ist wichtig, das zu bedenken. Vers 13. Wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Das Wort der steht hier betont. Diese Ausdrucksweise setzt voraus, dass nicht jeder ausharren wird. Man sollte das zur Kenntnis nehmen und den Text, die Aussage des Textes nicht verändern. Vers 14. Diese gute Botschaft vom Königreich, die Botschaft des Evangeliums, ist eine Botschaft vom Königreich. Man trenne nicht Botschaft des Evangeliums von der Botschaft des Millenniums. Man sollte hier vorsichtig sein. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft von der Königsherrschaft Jesu Christi. Nachfolge Jesu, Glauben an Jesus, heißt, seine Rebellion, seine Auflehnung aufzugeben und Jesus als Herrn anzuerkennen. Römer 10, 9 und 10. Wenn du in deinem Herzen glaubst, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, und du sagst mit deinem Munde aus, er ist Herr oder er sei Herr, ja? Es hat mit der Herrschaft Jesu zu tun. Wer mir nachkommen will, nachfolgen will, der muss seine Herrschaft, die Herrschaft Jesu anerkennen. Diese gute Botschaft vom Königreich, das ist die Botschaft des Evangeliums, die aber auch im Millennium, im tausendjährigen Reich herrscht, ist keine andere Botschaft, keine andere, wird im ganzen Weltreich, nicht Welt, sondern Weltreich, Ökumene, Ökumene. Zwei Reiche stehen einander hier gegenüber. Weltreich, Reich, in dem der Mensch herrscht. Seit dem Garten Eden sagt der Mensch, nein, Gott, ich werde bestimmen, was gegessen wird, nicht du. Im Nehmen der Frucht sagt der Mensch sich ab von der Herrschaft Gottes. Dieses Ereignis, dieser Vorgang muss von jedem von uns in seinem Leben irgendwann einmal rückgängig gemacht werden. Jeder von uns muss das zurücknehmen und sagen, ich sage jetzt Ja zu deiner Herrschaft. Weltreich, Ökumene, wird nicht immer so gebraucht. Ökumene kann auch von der Herrschaft Gottes gebraucht werden. Hebräer 2. Aber in diesem Fall ist es das Weltreich und steht der Botschaft des Evangeliums gegenüber. Und das Wunderbare ist, dass Gott mit seinem Königsherrschaftsanspruch hinausgeht, oder hinausgehen lässt mit seinen Jüngern, hinaus in alle Welt und will sein Panier aufrichten. Jesus ist König, Jesus ist Herr. Diese Spannung ist aber immer da zwischen Gottes Reich, Gottes Herrschaft und Weltreich, Menschenherrschaft. Die Herrschaft Jesu Christi muss verkündet werden in dem Bereich der Menschenherrschaft, allen Völkern zum Zeugnis. Nicht alle werden sich bekehren, aber alle sollen es erfahren, alle sollen es hören. Und dann wird das Ende kommen. Aber immer noch wissen wir nicht ganz genau. Nun, jetzt sind wir wieder am Ende der Zeit. Es wären noch viele Fragen. Vielleicht sind neue jetzt entstanden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die auf. Und ich will bereit sein, persönlich oder am Anfang der ersten Stunde am Montag, Sie zu besprechen, bevor wir zum Thema Gemeinde gehen. Vielen Dank.